Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Programmierbar-Folge. Ich freue mich heute riesig, denn wir haben unser zweites CTO-Special heute mit Daniel Kraus von Flixbus. Herzlich willkommen.
Ja, grüßt euch, servus. Schön, dass ich dabei sein darf.
Freut uns auf jeden Fall sehr. Auf unserer Seite Dennis, eine bekannte Stimme, solltet ihr kennen. Und Dominik ist auch wieder dabei, auch in der ersten CTO-Folge dabei gewesen. Schön, dass du auch wieder da bist.
Hallihallo in die Runde, hi.
So, Daniel, möchtest du einfach mal vielleicht ein bisschen anfangen am Beginn deines Werdegangs? So, wo kommst du her, was hast du gemacht?
Bevor ich vor knapp 10 Jahren, das ist mittlerweile her, mit Jochen und André, aber da kommen wir bestimmt noch drauf, Flixbus gründen durfte, war ich zuletzt bei Microsoft und da viel im Infrastrukturbereich unterwegs, in der Beratung und zuvor im Automobilsektor, da eher klassisch im Softwarebereich in Entwicklung. Und davor habe ich tatsächlich noch studiert, Wirtschaftsinformatik und später dann auch Personal- und Organisationsentwicklung und habe da nebenbei ganz viel entweder bei Siemens gearbeitet, auch im Infrastrukturbereich, oder bei IFS, das ist ein Softwarehersteller für ERP-Systeme im Mittelstand, und war auch zeitweilig selbstständig mit so einer klassischen damals IT-Infrastruktur, Web-Consulting, mit so einem Kleinstunternehmen auch zusammen mit André und haben da in unserer Heimat in Mittelfranken so kleine und mittelständische Unternehmen beraten und Netzwerke aufgebaut, Client-Server-Architekturen konzipiert, Webseiten programmiert, am Schluss sogar mit der Unterstützung von ein paar Studenten. Und angefangen hat das Ganze witzigerweise natürlich, I don't know, also ich würde sagen, ich war so 5, 6 und meine Eltern hatten ein Bauunternehmen und unten im Keller in der Registratur stand ein alter Alpha-Rechner. Schön monochrom grünes Display und so, keine Festplatte, 2 fette Floppy-Laufwerke und vor allem einen echt coolen so einen Trommeldrucker. Na, da waren, war so eine Trommel, da waren die Types, ähnlich wie eine Schreibmaschine eigentlich, eingearbeitet und es war so eine Art Basic, würde ich sagen. Und was ich immer cool fand, ist dann mit Hilfe von dem Drucker und rudimentärsten Programmierthemen, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, Smileys und so drucken zu lassen oder meine Eltern so lang zu nerven, weil dieses Monster war relativ laut, bis ich diese Kiste irgendwann erben durfte. Und dann habe ich da ein bisschen mit rumgespielt. Und ja, und dann ging es los. Ich hatte dann meinen ersten 386er. Und dann schön die x86-Architektur nach oben. Und witzigerweise bin ich auch immer noch auf x86-Plattform und Windows jünger. Das hat sich dann später tatsächlich in den Job bei Microsoft hat sich da manifestiert. Und einer der Gründe war, dass mein Onkel, der auch ein Unternehmen hatte zu dem Zeitpunkt, eigentlich immer noch hat, ehrlicherweise, Software-Lokalisierung. Der war damals einer der größten europäischen Software-Übersetzer, ne? Also die Firma für Microsoft. Und da gab es damals verschiedene Microsoft-Home-Produkte, hieß das, so Lernapplikationen. Und ich habe da immer nebenbei getestet, ob das auch irgendwie sauber übersetzt worden ist, und hatte ja wirklich witzigerweise seit Fuß der Kindheit so ein Spleen zu Microsoft. Also ehrlicherweise, außer mein Telefon, ja, seitdem es keine Windows-Phones mehr gibt, bin ich zu dem angegessenen Obst, das ich bei euch beiden auch sehe, umgestiegen und bin auch mega happy. Aber ansonsten fand ich Obst und Gemüse nie so gut, ich bin mehr so ein Fleischtyp, würde ich sagen.
Also das heißt auch Windows Phone, die paar Jahre, die es aktiv war.
Ja, voll. Ja. Mich haben ehrlicherweise selbst bei Flix haben mich unsere richtigen Techies noch verarscht. Ja. Wir hatten zeitweilig eine Windows Phone App. Intern haben wir alle gesagt, ey, der Kraus hat sich da jetzt selber für sein eigenes Telefon als einziger Nutzer die Flixbus App hinzimmern lassen.
Die Phase haben wir tatsächlich auch kurz mitgemacht.
Hattest du sogar entwickelt gehabt, Dennis, oder?
Genau, ich hatte die 4Pix, 4 Bilder, ein Wort Version für Windows Phone und auch für Windows 8 war es wahrscheinlich dann noch, für Windows 8 umgesetzt, ja.
Ja, ich habe dich noch im Ohr. Also ich war überrascht im Endeffekt, dass du wirklich sehr überzeugt und sehr begeistert auch von dem System warst und auch von der Entwicklungsumgebung,
ja. Ja, gut, aber jetzt sind wir, glaube ich, gerade eben abgebogen irgendwo bei dir. Wo haben wir pausiert in deinem Lebenslauf?
Genau, also eigentlich nur, dass meine Verbundenheit zu Microsoft entstanden ist. Und ich habe das jetzt ja quasi aus der Heute-Perspektive zurückerzählt. Und da ist Abbiegen ein ganz gutes Stichwort. Denn André und ich, einer meiner beiden Mitgründer von Flix, wir kennen uns eben auch schon seit Gymnasialzeiten, haben zusammen Volleyball gespielt. Und wir hatten dann die KS IT Consulting. Das war diese studentische IT Beratung. Wahrscheinlich ist Klitsche das richtige Wort. Aber wir haben damit in Teilen unser Studium finanziert und wir haben dann den Kundenstamm verkauft, als wir beide zum Studieren nach China gegangen sind. Und das war eben die Abzweigung. Und danach bin ich in die USA, erst zu der Boston Consulting Group. Und erst als ich dann zurück aus den USA zu Microsoft nach München gekommen bin, haben sich sozusagen unsere Wege wieder enger gekreuzt. Also die Freundschaft hat weiter bestanden, aber eben nicht mehr in so einem engen Umfeld wie während der KS-Zeit. Und dann kam Jochen auch dazu und wir waren dann relativ regelmäßig in der Newsbar hinter dem BCG-Office konspirativ zusammengesessen und haben überlegt, was wir so machen können. Und dann ist Flix entstanden und ich habe mit Mobility nichts zu tun. Und ehrlicherweise war damals auch mein erster Gedanke, als André da mit uns Eck kam, okay, also und was genau, für was braucht ihr mich? Ja? Mittlerweile habe ich viel mit Mobility zu tun und hab's lieben gelernt, weil es ein mega geiles Thema ist. Und habe jetzt auch verstanden, warum sie sich gedacht haben, ja, so ein Techie im Gründungsteam ist vielleicht gar nicht ganz dämlich. The rest is history. Ne? Das sind die letzten 10 Jahre, ist fully dedicated gegenüber Flixbus und einem großartigen Team. Und jetzt aktuell eine durchaus herausfordernde Zeit, aber meiner Meinung nach eine mehr als grünen, um es beim Namen zu nennen, in Zukunft.
Also ihr positioniert euch ja so ein bisschen als Mischung aus Tech-Unternehmen und Verkehrsbetrieb. Und welche Rolle spielt Technologie bei euch im Unternehmen? Ja, wie lebt ihr das Ganze auch?
Das trifft es ganz gut, dass wir eine Mischung sind aus Mobilitätsanbietern, ne? Also Busse vorwiegend, aber auch Züge mittlerweile und eben Technologie, weil Technologie der Enabler ist. Wenn man sich die ganze Organisation anschaut, dann ist es wie unser Nervensystem. Und dann hast du aber zwei Dinge, die natürlich nochmal ein bisschen hervorstechen. Zum einen, du kannst jetzt von Herz und Hirn sprechen, die Technologie, die das Ganze befähigt und das Hirn, die Leute, die bei uns das Produkt, das eigentliche Produkt, den Fahrplan, die Angebotsplanung ersinnen, weil der Service, den wir anbieten, ist, dass wir jedem ermöglichen, von A nach B, genau da, wo er es möchte, zu fahren und deswegen zweigeteilt. Und ich glaube, die Technologie ist vor allem das, was uns unterscheidet gegenüber anderen Mobilitätsanbietern, weil wir witzigerweise auch gerade aufgrund der Tatsache, dass wir alle drei von Mobilität keine Ahnung hatten, von Anfang an angewiesen waren, beispielsweise über Daten herauszufinden, wo ist denn überhaupt Bedarf, wo ist die Nachfrage, von wo nach wo wollen Menschen reisen. Und wenn du keine Ahnung hast, ne, dann guckst du halt, dann schaust du, wo ist die Konkurrenz unterwegs, dann baust du halt einen Scraper im Internet und sammelst die Daten und baust dann auf Basis dessen, modellierst sozusagen die ersten Netze. Und da hat es angefangen, dass wir wirklich von Tag 1 sozusagen Daten gesammelt haben. Das Gleiche ist natürlich auch herauszufinden, okay, wie funktioniert so eine Website am besten? Ne? Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher sogar, dass wir noch die ersten Search Requests von 2013 irgendwo tief in den Datenbanken vergraben haben, weil wir es auch von Tag 1 wirklich alles gesammelt haben, um herauszufinden, was funktioniert am besten, was konvertiert. Und das waren die Anfänge. Mittlerweile ist es so, dass, wenn wir darüber sprechen, wie die Interaktion im Kundenservice passiert, dass wir auch, weil das ein Low-Margin-Geschäft ist, natürlich über die Zeit versucht haben, neue Technologien, ja, Voice-Bots als Stichwort einzusetzen. Das, was die Preisgestaltung angeht, mittlerweile das Ganze so kompliziert geworden ist, dass wir natürlich mit Algorithmik arbeiten müssen, um den besten Preispunkt rauszufinden, sowohl für den Kunden als auch für die Company und unsere ganzen Mobilitätspartner. Und dass wir auch Dinge mehr oder weniger als Innovationen an den Mobilitätsmarkt herangetragen haben, die mittlerweile gang und gäbe sind, also Realtime-Informationen, ne? Dass wir jederzeit wissen, wo die gesamte Flotte unterwegs ist und dann auch basierend darauf die Kunden per Push, WhatsApp, SMS informieren können. Oder dann auch wirklich Dinge, die fast schon offlineig wirken mittlerweile. Ne? Also wir waren die Ersten, die Internet in die Busse gebracht haben. Wir haben damals witzigerweise in den Marketingunterlagen immer von Wi-Fi gesprochen, weil das Internet bisweilen so scheiße war, dass ich nur versprechen konnte, ich habe Wi-Fi. Aber das war letztlich der Trigger, warum wir mittlerweile eigentlich in fast allen Flügen und vor allem auch in den allermeisten Zügen Internet haben. Das gab es vorher nicht. Ne? Und das ist so sehr vielfältig und all das wäre eben ohne Technologie nicht möglich gewesen.
Mhm. Ich hatte mal ein Interview von dir gelesen, dass du gesagt hattest, dass sich das Unternehmen durchsetzt, was am schnellsten auf die Kundenwünsche reagieren kann, also was auch besonders agil ist. Was hat euch denn damals besonders agil gemacht?
Unwissenheit. Also du musst meiner Meinung nach als Unternehmer immer neugierig sein. Das ist ja sowas Klassisches. Wir reden von lebenslangem Lernen und sowas, ne? Man muss sich als Unternehmer immer vor Augen führen, dass der einzige Zweck eines Unternehmens ist, unsere Wünsche als Kunden zu erfüllen. Und unsere Wünsche und Bedürfnisse ändern sich. Lass Corona angucken, ne? Da hat sich eine Menge geändert. Also muss ich jederzeit neugierig bleiben und so ein Stück weit naiv, das war die Mischung aus naiv und dumm. Und damals waren wir vorwiegend dumm im Sinne von unwissend. Und ich glaube, das sich zu bewahren, und das versuchen wir immer noch, und am Anfang war es einfach gegeben, das hat dazu geführt, dass wir sehr agil und sehr schnell und sehr anpassungsfähig schon immer waren und das auch dauerhaft versuchen, uns zu bewahren.
Das heißt, ihr setzt auch agile Entwicklungsmethoden jetzt ein?
Nur ausschließlich. Also weitestgehend nach Scrum, nicht immer nach Lehrbuch. Einige Teams haben sich für Kanban entschieden und manche für Scrum waren und einige haben mittlerweile, wenn sie sehr, sehr erfahren sind, auch, sage ich mal, ihre eigenen agilen Derivate ersonnen. Aber im Kern ist es sehr Scrum-lastig und wir haben es auch geschafft, da bin ich stolz drauf, dass wir diese Methoden jetzt nicht nur im Tech-Bereich, ne? Also in der Kernorganisation von mir sind wir knapp so, weiß ich nicht, 40 Leute, sondern auch eben in den Businessbereichen anwenden, weil ich glaube, Agilität ist nichts, was jetzt rein in der Softwareentwicklung wirklich Wert schöpfen kann, sondern auch in normalen Umfeldern, im klassischen Projektumfeld.
Kannst du noch mal kurz ein bisschen, du hast gerade 230 Mitarbeiter erwähnt, also so ein bisschen, wie ihr strukturiert seid, wie viele Entwicklungsteams ihr habt, um dann vielleicht danach noch mal ein bisschen darauf einzugehen, wie ihr da hingekommen seid, wie ihr wann welche Entscheidungen getroffen habt, in welche Richtung ihr gehen wollt aus technischer Sicht?
Wir haben ja einen ganzen Sack voll Bereiche und Business Units, ne? Ganz klassisch Finance, Marketing, Angebotsplanung, ja, die eben überlegen, nach wo wir überhaupt fahren. Und wir haben eben unser Produktentwicklungsteam, die Techies, das sind, nagelt mich nicht fest, ich glaube gerade 231 Leute oder ganz genau im Fulltime-Equivalent, Headcount ist ein bisschen was anderes. Und das sind alle Rollen dabei, die wir eben brauchen, um erfolgreich ein Produkt zu entwickeln. Das heißt, ganz klassische Entwickler, UI, UX-Leute, Product Owner natürlich, auch Agile Coaches, das volle Sammelsurium. Und die sind aufgeteilt in Teams, wie du schon gesagt hast. Aktuell sind es so ein paar 30 Teams, 33 glaube ich. Und die haben im Schnitt, sage ich mal, um die 6 Leute. Manchmal sind es 7 oder 8, manchmal sind es auch nur 5. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Ausprägungen an Rollen eben gebraucht wird. Und jedes Team ist voll verantwortlich für ein Produkt, ne? Also von der Ideenphase über die POs auch direkt am Kontakt, wenn es ein B2C-Produkt ist, mit dem Kunden draußen an den ZOBs, über die klassische Entwicklung, Design, dann aber auch eben DevOps-Ops-Komponenten, also you build it, you run it. Und die einzelnen Teams sind wiederum geclustert. Wir nennen das intern Domains und zwar, sagen wir mal, es gibt im Marketing, hatte ich vorhin gesagt, eine Business Unit, ne, unser Marketingchef und das Gleiche gibt es eben auch bei Finance und bei Customer Service und diese Domains sind gespiegelt in der Tech. Also es gibt quasi eine Marketing-Domain, darunter gibt es ein Team, das kümmert sich eben um SEA, Bid Automation und Performance Marketing. Dann gibt es ein Team, das kümmert sich um Content, Übersetzungsthemen und Automated SEO-Themen. Und dann gibt es wieder ein Team, das kümmert sich um Customer Relationship Management und so weiter und so fort. Und die sind eben gruppiert in der Marketing-Domain. Das ist quasi der technologische Spiegel zu unserem klassischen Marketing-Department. Und so ist es eben durchdekliniert für jede Business-Unit, die wir haben.
Kannst du mal ein paar Beispiele für ein Produktteam nennen? Oder was ist ein Produkt, was dann innerhalb von Flix entwickelt wird?
Also nehmen wir mal das Marketing-Beispiel. Es gibt ein Produkt, das nennen wir Bidder intern. Fast alle Produkte enden mit einem großen R. Das ist so ein
einfach cool. Spiel
von der Truppe, ist ja. Ganz witzig. Ja, genau, ist cool. Und Bidder ist letztlich einfach buzzword-mäßig, könnte man jetzt sagen, Machine Learning, also eine Ansammlung von Algorithmen, die automatisch unser Bidding steuert, also quasi unsere SEM-Kampagnen. Dann ich habe über Content gesprochen, da ist das klassische Produkt unser CMS, also Drupal nutzen wir da als Framework, das ist ein Produkt. Dann, wenn wir mal weitergehen in andere Beispiele, es gibt ein Produkt im Revenue Management, also das sind die, die rausfinden, was ist der beste Preispunkt, das heißt Yielder, ne, auch großes R, logisch, versucht eben aufgrund von Wettbewerbsdaten, Wetter, Nachfrage, historischen Daten den besten Preispunkt zu modellieren. Dann haben wir ja hunderte von Mobilitätspartnern, die zum Beispiel unsere Busse und unsere Züge fahren und die wollen natürlich immer rechtzeitig ihr Geld haben und das muss sauber abgerechnet werden auf Basis von den Kilometern, die sie gefahren haben, die Umsätze, die wir gemacht haben und vielen anderen Kriterien. Und da gibt es ein Produkt, das heißt Settler, also auch groß R, ne, so wie Settlement. Und das guckt eben, okay, wer hier Buspartner ist, wie viel gefahren, Kilometer, Umsätze etc., und nimmt es dann, erstellt sozusagen die Rechnungen beziehungsweise die Gutschriften und somit kann da einfach die Bezahlung der Partner passieren. Und auf der anderen Seite wird das Ergebnis dann in unser ERP-System, ja, wir nutzen da Oracle im Sinne von General Ledger, reingeschrieben, sodass wir einfach unsere P&L dann durchziehen können und am Schluss dann eine saubere Buchhaltung bis hin zu einer Bilanz haben. Dann gibt es interne Produkte auch, ne, das ist ganz wichtig. Roadmapper ist was. Wir haben das Thema OKRs für uns ein bisschen angepasst. Wir gucken quartärlich mit jedem Team komplett, auch inklusive der gesamten Geschäftsführung. Es dauert mittlerweile zwei Tage. Was wollen wir die nächsten 3 Monate erreichen? Was haben wir die letzten 3 Monate erreicht? Und um das transparent zu machen, haben wir ein Tool gebaut, das sozusagen aus unserem Jira alles zusammenzieht, auf einem aggregierten Level in den Spalten First, Next, Later. Ja, also First ist das, wo die Teams sagen, das deliveren wir in jedem Fall, aber das ist natürlich schwierig zu anzupassen, weil wenn es schon mal in der Maschinerie ist, dann kostet es sehr viel Prozesskosten. Und Next ist was, wo wir sagen, ja, das haben wir eigentlich geplant, das wollen wir schon auch deliveren. Und Later ist sowas, okay, wenn jetzt noch Kappa ist, abhängig von, was weiß ich, wie sich die Komplexitäten entwickeln, das würden wir uns auch noch wünschen. Und manchmal klappt es nicht, aber das ist meistens auch das, was einfacher zu ändern ist. Ne? Wenn sie jetzt dann Dinge schnell ändern, wie auch dieses Jahr häufig passiert, dann kannst du in der Spalte ganz recht frei modellieren. Und dann gibt es ein Produkt, wo wir faktisch die komplette Flotte überwachen. Ne? Das ist also visualisiert auf so einer Karte und da siehst du halt irgendwie tausende Punkte vom Bosporus bis Los Angeles sich bewegen. Dann gibt es natürlich ganz klassische Themen, Infrastruktur, Security, bis hin auch zu in Richtung Office IT. Wir nutzen Office 365, wir nutzen Salesforce, wir nutzen alles das, was nicht wirklich nah an unserem Herzen ist, im Sinne von, das ist Value Proposition, das ist das, was wir selbst machen müssen. Da ist Cloud-only angesagt und soweit es geht Standardsoftware. Und da gibt es dann auch quasi jeweils singuläre Teams, die sich darum kümmern. Das sind dann keine klassischen Produkte im Sinne von, da gibt es einen ganzen Sack voll Entwickler, die wirklich Code schreiben, sondern manchmal ist es dann halt eher was Konfiguratives.
Da sind ja dann schon ganz schön viele Technologien und verschiedene Bereiche, die dann irgendwie abgedeckt werden. Wie ist denn da so ein Entscheidungsprozess für welche Technologie setzen wir ein? Also jetzt gerade, was du gesagt hast, so von wegen, okay, wenn wir es nicht selbst bauen müssen, dann wollen wir möglichst irgendwie Standardsoftware nutzen. Das ist ja auch irgendwie eine Entscheidung, die dann in die Teams gebracht werden muss, die in diesen Prozess mit reingeht. Wie kommt ihr da auf die Technologie, die ihr nutzen wollt?
Es gibt von meiner Warte wenig detaillierte Vorgaben. Bei uns ist klar, also wenn wir was einsetzen, muss es einen gewissen Sicherheits- und Verfügbarkeitsstandard mit sich bringen. Es muss cloudfähig sein oder in irgendeinem Sinne, also Software as a Service oder dann halt, wenn wir selbst bauen, Infrastructure Platform as a Service, da sind wir zu 99% auf AWS. Es darf nicht ein Stück Technologie sein, das nur einer kann oder bereit ist zu lernen, sondern es braucht immer ein Set von 3 bis 5 Leuten, dass ich sozusagen Ausfallsicherheit habe. Ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon, was ich so vorgebe. Den Rest macht die Organisation selbst. Also grundsätzlich ist es so, dass diese Domains, von denen ich gesprochen habe, die kann man betrachten als kleine Unternehmen. Das heißt, in jeder Domain gibt es einen CTO, wir nennen den Domain Technology Officer, und einen CPO, Domain Product Officer, und jemanden, der sozusagen den ganzen Budgetteil, den ganzen People-Teil verantwortet, das ist der Domain-Lead. Und Letztlich ist der Domain Technology Officer dafür verantwortlich, dass das, was ich so als sehr grobe Marschrichtung vorgegeben habe, dann in den Domains auch Anwendung findet. Und drunter sind dann die Teams in der Lage, einfach zu sagen, ich brauche dieses Stück ich brauche dieses Stück Technologie, ich brauche jenes Stück Technologie. Und dann wird geguckt, ist das tatsächlich so, dass wir das brauchen oder müssen wir es selbst bauen? Passt es zu den strategischen Guidelines? Und ist es was wirklich nur in dem Team notwendig ist oder was vielleicht globaler eingesetzt wird? Und dann ist es so, dass es regelmäßig alle DTOs gibt, so ein klassisches Chapter, ne? Tech-Chapter heißt das bei uns, die dann halt sagen, hey, schau mal her, wir haben hier was Cooles Neues ersonnen und eigentlich könnten wir das irgendwie global einsetzen. Ein klassisches Beispiel, wie der Prozess bei uns von einem Team angefangen, dann diffundiert ist in die gesamte Organisation, war damals, als wir Kubernetes angefangen einzusetzen und alles dann auf Docker gezogen haben. Und da hat ein Team angefangen, weil jemand das halt cool fand. Und dann hat das nächste Team genommen und dann haben sie es sozusagen also in gewisse standardisiert und in unsere Guiding Principles reingekippt, ja, unser VP Engineering. Das ist ja eine Rolle, die dann primär dafür verantwortlich ist, dass die Standards, wie wir entwickeln und was für Software wir einsetzen, dass das alles zusammenpasst. Und mittlerweile ist es so, dass wir halt einfach nur noch Docker und Kubernetes machen und das quasi der Standard ist. Ein anderes Beispiel ist, als wir über die Zeit die Transformation hin zu fast 100% AWS gemacht haben, war es eben so, dass das am Anfang mehr oder weniger ein Account war. Ne? Also haben wir halt angefangen und alles reingeschmissen. Jetzt hat jedes Team einen Account. Es gibt quasi AWS-Organizations, die haben angefangen mit einem Bereich, der bei uns Foundation heißt. Das ist eine Domain. Das sind wirklich die Hardcore-Jungs. Ja? Die haben beispielsweise auf die klassische AWS-Schicht und Abstraction-Layer gebastelt. FlixOS nennen wir das. Und das steht jedem Team zur Verfügung, dass die halt nicht anfangen müssen, wieder alles neu zu bauen, ne? Gegenüber oder on top of AWS. Und so läuft es. Also von mir gibt es relativ grobe Marschrichtungen nur. Der VP Engineering als mehr oder weniger Vorsitzender aller Domain Technology Officers, der trägt dafür Sorge mit der Truppe zusammen, dass das auf die nächstgranulare Ebene übertragen wird. Und letztlich kann aber eigentlich jedes Team für sich erstmal mit einer Idee ums Eck kommen, wenn es diese groben Guidelines erfüllt. Und im besten Fall ist es dann fürs Team. Und manchmal ist es halt einfach so cool, dass alle sich denken, ja, mega, wir rollen das aus. Genau, so im Groben läuft das bei uns ab.
Also super ähnliche Erfahrungen gesammelt, was Teamgrößen angeht, Verantwortung übertragen auf Produktebene, aber eben auch angesprochen auf Prozessebene. Super agil sein, wirklich eben auf Teamebene. Viele entscheiden sich dann eben tatsächlich eben mit Scrum, aber eben sogar mit Kanban zu entwickeln. Umso wichtiger ist tatsächlich eben so diese strategische Brille, auch so dieses irgendwo aufzuhaben, einen gewissen Kompass zu haben. Da hattest du OKR angesprochen, Objectives and Key Results. Was sind da so eure Erfahrungen mit?
Also die Art und Weise, die Denkweise, die mit OKRs kommt, die halte ich für sehr, sehr gut. Das ist ja im Prinzip auf der strategischen Ebene nichts anderes, was wir mit Scrum und diesen agilen Methoden auf Team-Ebene im Softwareentwicklungskontext schon gefühlt seit, Anno dazu mal machen. Allerdings hatten wir OKRs mal par excellence, wie es damals eben von IBM, glaube ich, und dann von Google adaptiert angedacht war, eingeführt. Und das war etwas zu starr. Also wir haben es erst mit Excel, Google Spreadsheets gemacht und hatten wir eine Software eingesetzt, die heißt Betterworks und so. Da war es zwar genauso, die war schnittstellenoffen und die war cloud-only, aber trotzdem war der Prozess halt immer sehr schwerfällig und dann teilweise Doppelarbeit, ne? Weil du hast ja eigentlich gerade in sehr vielen produktrelevanten Teams ohnehin schon deinen Arbeitsflow in Jira, also in unserem Fall gibt es andere Tools, ne? Und dann hast du Dinge teilweise noch in dem Fall in Betterworks übertragen. Und das haben wir jetzt für uns ein bisschen angepasst. Das heißt, die Denkweise, die zugrunde liegt, dass du im Zweifel ein bisschen mehr versprichst, also Ambitionsziele reinhackst und dass du eben alle 3 Monate mal drüber sprichst, was haben wir erreicht, ja, was will ich erreichen und dass du guckst, wie kann ich das an einer gewissen Strategie kalibrieren, ne, die sich dann auch mal vielleicht ändert. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, nicht also einem monströsen Mehrjahresprojekt Folge leisten zu müssen, sondern kannst sagen, okay, das haben wir uns zwar vorgenommen vor 3 Monaten, aber es ist jetzt halt nicht mehr richtig und nicht mehr wahr. Und dann mache ich was anderes. Das machen wir würde ich sagen, sehr Playbook-mäßig. Nur wenn du dann runtergehst ins aktuelle, also ins echte Tooling, wie OKRs funktioniert, da haben wir uns ein bisschen davon verabschiedet, würde ich sagen, und sind da näher an unseren, an dem, wie wir halt einfach arbeiten. Und das ist viel, viel Jara, viel, viel klassisches Scrum. Mhm.
Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass wir eben auch anfangs OKR eingesetzt haben. Und wir fanden es eben auch, wie ihr, sehr starr. Es gab immer sehr viel Diskussion um, welche Zahl wird denn jetzt quasi eingesetzt, und mehr Diskussion darum, als was es eigentlich ging, nämlich tatsächlich um zu hinterfragen, was habe ich denn gelernt. Ne, es interessiert ja nicht, ob es jetzt 0,6, 0,7 oder 0,8 ist, sondern auf ganz anderen Ebenen. Und deswegen haben wir das tatsächlich eben auch sehr, sehr stark auf uns angepasst und nutzen im Endeffekt jetzt auch so ein System. Wir haben das jetzt VGL genannt, Visions, Goals and Learnings, um deutlich flexibler noch eben zu sein und wirklich den Fokus auf das Gelernte zu legen. Das hört sich bei euch sehr, sehr ähnlich an.
Ja, ich glaube, man hört bei mir schon auch hier Chapter und da ein bisschen Domain und so. Es gibt ja schon tolle Sachen, die hervorgebracht werden. Okay, das ist ein Beispiel, oder auch dieser Spotify-Approach, ja. Aber beides einfach zu kopieren, gibt noch andere Beispiele, ist halt dämlich, ja. Das heißt, du musst gucken, was ist denn deine DNA? Viele wissen es vielleicht gar nicht, aber warum Chapter heißt, ist nicht, weil sich da irgendeiner was Cleveres gedacht hat, sondern da geht es halt um die Platten-Chapter und so, ne? Das heißt, das ist deren DNA, und deswegen hat Henrik auch immer gesagt, kopiert die Scheiße nicht einfach, machen trotzdem viele. Und eigentlich ist bei OKR genau das gleiche Thema. Ich glaube, die Grundideen sind okay, und das auch mal anzufangen, richtig einzusetzen und dann vielleicht zu lernen, ah, das passt nicht, und sich zu adaptieren, das ist ja wieder im besten Falle agil sein. Und das ist, glaube ich, das, was viel, viel wichtiger ist, als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da dogmatisch an einem Zipfel zu hängen.
Wenn ich jetzt eben gehört habe, also wie ihr mit den Teams aufgestellt seid, hört sich so an, dass ihr das alles in-house entwickelt, oder? Habt ihr irgendwas, was extern auch outgesourced ist?
Nee, grundsätzlich ist es so, dass wenn wir uns entscheiden, was selbst zu entwickeln, also jetzt nicht irgendwie Salesforce, Oracle, Microsoft, Datadog, you name it, irgendwas Großes einzusetzen, dann machen wir es auch in-house. Natürlich, wenn du anfängst, ne, du hast dann irgendwie Ressourcen-Constraints, du kannst nicht schnell genug hiren, oder du hast gewisse Technologien, ne, wir haben in einem Bereich von PHP auf Scala gewechselt, dann macht es schon Sinn, und das tun wir auch, dann ziehst du mal einen Profi mit rein, im Sinne eines Freelancers, der dann mal mitläuft, irgendwie 3, 4, 5, 6 Monate. Aber ansonsten ist der Fokus in-house. Es gibt eine Ausnahme. Wir haben mit Siglum zusammen Extended Team in Kharkiv. Die sitzen quasi bei denen im Büro, und da läuft die Payroll und administrative Abwicklung über Siglum. Faktisch ist es aber so, dass wir die behandeln wie unsere Leute. Die sind seit ewigen Zeiten, ich würde sagen, seit, weiß ich gar nicht, seit 8 Jahren oder so bei uns. Aber nach offizieller Lesart, wenn du jetzt irgendwie ein Wirtschaftsprüfer bist, würde er sagen, okay, das ist jetzt keine FTE, sondern das ist klassisches OPEX. Ja. Und das ist die eine Ausnahme.
Deine Rolle hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert im Laufe der Jahre, so ein bisschen, worauf dich fokussieren konntest, was so deine Aufgaben waren. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen Einblicke geben, wie es am Anfang war und wie es heute so aussieht, dein Alltag?
Vorneweg geschickt, ich habe zwar relativ lang schon irgendwie mit Technologie im klassischen Computer Science Informatik Umfeld zu tun, aber es gab auch einen Grund, warum ich Wirtschaftsinformatik und nicht Informatik studiert habe. Als es aufgehört hat, spielerisch zu sein, als ich wirklich sozusagen mit Java damals mein Geld verdienen musste, da ist relativ schnell klar geworden, da gibt's einen ganzen Sack voll bessere. Also ich bin bei uns mittlerweile der schlechteste Entwickler, den die Firma hat. Und was heißt mittlerweile? Das war auch schon an Tag 1 so, nur gab es da noch keinen anderen, deswegen ist es nicht aufgefallen. Ja. Und natürlich war es damals so, dass ich noch website-mäßig selbst entwickeln durfte, musste, sollte, wie auch immer. Ja. Das hat sich relativ schnell dann Richtung Infrastruktur, weil da bin ich zu Hause, da hatte ich mehr Know-how, geändert. Aber auch da, ich glaube, die ersten Apache-Dinger, die ich da noch rumgeführt habe, die waren so scheiße. Ich weiß noch, als wir das erste Mal so eine 1-Euro-Aktion gemacht haben, da kam meine Frau gerade und wollte mich abholen, weil wir ein verlängertes Wochenende nach Italien fahren wollten. Das hat dann nur so halb geklappt, weil einfach alles die Grätsche gemacht hat. Und also es war offensichtlich nicht sonderlich toll konfiguriert, ja. Vielleicht war ich zu sehr dem klassischen Lamp-Stack hinterhergehangen, und ich habe ja gesagt, ich bin Windows-Liebhaber, also I don't know, ja, da könnte das eine zum anderen kommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da schon noch hands-on angepackt, und ich glaube, das habe ich so lange gemacht aus unterschiedlichen Gründen, weil du ja am Anfang glaubst, dass du doch irgendwie einen Wertbeitrag liefern kannst, und weil du die Leute noch nicht hast. Und weil einfach da ist Time to Market, ne, einfach die Scheiße raushauen irgendwie noch das Elementarste. Und wir haben ja dann die Firmen damals noch Flixbus in Blau und mein Fernbus in Grün, ja, zusammengemerged zum grünen Flixbus. Und mein Fernbus hatte das fortschrittlichere System und das ist jetzt das Kernsystem auch. Und deswegen habe ich in dem Zuge, das war Anfang 2015, ja, habe ich quasi den letzten Commit reingehauen und seitdem habe ich da überhaupt nichts mehr am Hut und darf mich mehr mit der Organisationsthematik, Organisationsentwicklung, ja, die Geschichten Agile Transformation, als wir in der Mitte, also auch so 2014, 2015, unsere Reise waren, da hatten wir noch echt ganz klassisch Head of Java Development, Head of Mobile Development, Head of Business Intelligence, Data Warehouse, so ganz, ganz, ganz klassisch, ja. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, das ist scheiße, weil die alle voneinander abhängig sind, ne? Die warten alle auf, also die ganz, ganz, die Coupling, ja, alles, was man halt so kennt, ist nicht schlimm, weil wir waren auch zu Beginn noch schnell, nur die Größe hat uns dann einfach langsam gemacht und dann haben wir eben auch eine ganze Agile Transformation durchgemacht. Und das war das, was mir wirklich viel mehr Spaß gemacht hat, weil ich noch mehr Technologie liebe, ich mit Menschen zu arbeiten und das mündet auch darin, dass wenn mich einer fragt, was ich jetzt mache, wie meine Berufsbezeichnung ist, würde ich immer eher sagen, ich bin Chief Organizational Plumbing Officer als alles andere und bin ja zwischenzeitlich auch für Operations und Customer Service verantwortlich und nicht nur für Technologie. Aber das heißt, ich versuche, die Brücke zu schlagen von dem, was die Company braucht und möchte von der Strategie, was wollen wir erreichen, ja, zu dem, was technologisch opportun ist und sorge dafür, dass die Techies das auch verstehen, ne, warum sie es machen, ja, und was wir, wo wir erreichen wollen. Also ein Beispiel, wir haben über die letzten Jahre wahnsinnig viele M&A gemacht. Ja, und dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das gestalten kannst. Du kannst dann 1000 Systeme zusammenschrauben und kannst dann irgendwie hoffen, dass das so durchwackelt. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir ausnahmslos Daten inhalieren. Das heißt, wir gucken, wie ist das System von der Unternehmung, mit der wir zusammengehen, die wir übernehmen und was haben die für Buchungsdaten, für Reservierungsdaten, wie kann ich die irgendwie bei uns ins System reinpacken, dass ich eben keine historischen Daten verliere, dass ich vor allem in die Zukunft gerichtet keine Reservierungen verliere, dass ich alle Kundendaten habe, dass das alles dann auch datenschutzkonform abläuft. Aber immer mit dem Ziel, wir haben ein zentrales System, das ist unser Kernsystem, ja, und nicht irgendwie am Schluss einen ganzen Zoo voll Systeme. Ja. Das ist so eine Diskussion, da habe ich noch wirklich einen technischen Einfluss. Ja. Da sitzen dann diese Protagonisten, ja, unsere Domain Technology Officers, unser VP Engineering und ich zusammen und diskutieren, wie wollen wir uns über die nächsten Jahre uns aufstellen. Aber dann schon viel weiter. Ne. Allein die Entscheidung machen wir jetzt, weiß ich nicht, Google Cloud, AWS oder Microsoft Azure, Das trifft unser VP Engineering mit den Kollegen völlig frei. Also da bin ich mittlerweile schon raus. Ne? Das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich darum, dass die Maschine läuft. Und es ist ein Riesenvorteil, dass ich doch noch Gespür dafür habe, was braucht ein Engineer, was ist die spezielle Herausforderung. Es ist eine wahnsinnig kreative Arbeit. Ne? Also man könnte schon fast sagen, es ist was Künstlerisches. Und so ein klassischer Business-Dude, ja? Selbst meine beiden Mitgründer, die ich ewig kenne, wir sind gut befreundet, die haben manchmal, kriege ich immer noch die Sprüche, das kann ich auch in Excel machen, ja, warum dauert das so lang? Da den Übersetzer zu machen und das ist, glaube ich, meine Hauptaufgabe, ja, und wie gesagt, die Organisation am Laufen zu halten und ich das, was ich noch mehr lebe als Technologie, ist mit Menschen arbeiten, ja, und denen irgendwie Motivation, Purpose, das mitzugeben, dass sie halt so Höchstleistungen sich anspornen können und in dem Kontext von Programmierung und Entwicklung sind deren Höchstleistungen normalerweise um Vielfaches höher als meine. Also wahrscheinlich sind schon die Minderleistungen von 90% unserer Entwickler um Vielfaches höher als meine Höchstleistungen im Softwareentwickeln.
Was meinst du aktuell sind so die größten Herausforderungen im IT-Bereich Software Development?
Auf der einen Seite Skalierbarkeit. Das klingt jetzt absurd, weil wenn du sagst, ja, jedes Team hat irgendwie seinen eigenen AWS-Account und es ist irgendwie alles containerisiert und gedönst und hin und her, cool. Aber die Maßgabe strategischer Natur war, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen. Und ich glaube, wir haben dazu ein geiles System gebaut. Jetzt mit Corona muss ich natürlich gucken, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Ich muss meinen Gürtel enger schnallen, ich muss die Kosten runterbringen. Aber das geht nicht. Wenn du was baust, was nach oben unendlich skalierbar ist, kannst du es nicht nach unten unendlich skalieren. Dann müsste ich jetzt den Monolithen mir zurückwünschen. Das ist eine gewisse Herausforderung. Und da geht es jetzt nicht nur, dass ich die AWS-Kosten senke, sondern allein dadurch, dass ich so viele Teams habe, so viele unterschiedliche Produkte, habe ich ein relativ hohen, relativ hohes Grundrauschen, also Standgas sozusagen. Das ist ein Thema. Und das andere Thema ist immer wieder hinterher zu bleiben, dass wir uns in, dran zu bleiben, dass wir ausreichend viel Budget, Kapazität, auch Mindset haben, nicht vor Leute Decoupling neue kleine Monolithen zu bauen, immer vor sich vor Augen halten, hey, für alles, was du selbst machst, zahlst du auch eine Steuer. Es ist nicht umsonst so, dass du nicht nur SAP-Lizenzen zahlst, sondern jedes Jahr 20% oder wie es auch immer sein soll, Maintenance. Wenn du es selber baust, ist es auch nicht so, dass du einmal ein Educated Guest hast, das kostet 30 Mann Jahre und danach läuft es einfach, zahlst du auch schön 20% Steuern. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und das Problem ist, wenn du so groß wirst, dann wird die Steuer einfach mehr. Das ist wie beim Einkommen. Wenn du 10 Euro verdienst, dann zahlst du halt nur, weiß ich nicht, 3 Euro Steuern. Wenn du 1.000 Euro verdienst, zahlst du halt einfach mehr Steuern. Und das sind so die klassischen Herausforderungen, die gleich bleiben, aber von der Wichtigkeit her größer werden, weil die Summen werden einfach viel, viel größer.
Ich glaube, den meisten ist ja irgendwie bekannt, so Flixbus, okay, das sind die Busse, die rumfahren. Hast auch anfangs gesagt, ihr habt auch Züge noch in eurem Angebot. Wenn ihr die Weltherrschaft an euch reißen wollt, was sind denn noch Bereiche, die ihr vielleicht aktiv aktuell schon habt? Oder kannst du sagen, was da vielleicht noch so ein bisschen geplant ist, um dann im nächsten Schritt vielleicht noch mal ein bisschen auf die aktuelle Situation einzugehen und die Herausforderungen, die mit der Pandemie gekommen sind?
Also auf Englisch klingt es besser als auf Deutsch. Ne? Wir sind Long Distance Ground Transportation Mobility. Ne? Das heißt, wo wir herkommen, und das ist unser Kernprodukt, ist der Bus. Und mit dem Bus sind wir, das hatte ich schon erwähnt, eigentlich von der Türkei bis hin nach USA überall flächendeckend präsent. Es gibt noch 2, 3 White Spots aus regulatorischen Gründen. Spanien ist ein Beispiel. Und unser erklärtes Ziel ist, dass da nicht das Ende ist. Ne? Es gibt noch Asien, es gibt Südamerika, es gibt da noch so viele tolle Länder, die noch nie einen grünen Bus gesehen haben. Ja, das klingt fast schon so pathetisch wie der Star Trek-Jingle. Da geht noch einiges. In den 90ern hat es angefangen, so richtig populär zu werden mit Southwest Ryanair EasyJet. Und jetzt haben wir die ganze Thematik, dass wir natürlich irgendwie grüner werden müssen und auch wollen, ja, als Gesellschaft. Und das führt dazu, dass wir fest daran glauben, dass es notwendig ist, dass wir in Europa erstmal ein Ryanair, ein EasyJet, wie sie alle heißen, der Schiene bauen. Das gibt es noch nicht und das muss es geben. Es ist immer noch schlecht, es ist immer noch teuer, obwohl die Infrastruktur es eigentlich zulassen würde. Aber ich meine, kann ja nicht sein, dass es darauf ankommt, wie viel du zahlst von München nach Wien, ob du bei der ÖBB oder bei der DB buchst. Ne? Also ich meine, das ist ja, come on, ja. Und deswegen haben wir vor 3 Jahren knapp angefangen, Flixtrain aus der Taufe zu holen. Und jetzt nicht nur, um in Deutschland da über die Strecken, die wir haben, hinaus noch zu wachsen in den nächsten 1, 2 Jahren, sondern weil unser erklärtes Ziel schon ist, in Europa das zukünftige und geile Schienenprodukt auf die Beine zu stellen. Und dann ist es so, dass wir mit unseren Daten versuchen, eben auch weiter zu gucken, was können wir unseren Kunden gegenüber Gutes tun. Ne? Also es war immer so, dass es angefangen hat, dass Menschen angerufen haben, können wir Flixbusse auch mieten. Deswegen gibt es Flixcharter mittlerweile. Das heißt, jetzt ist der Markt gerade etwas schwierig, weil wer chartert irgendwie Busse, zu welcher Feier überhaupt, ne? Oder darfst du nur zu Hause bleiben. Aber grundsätzlich war das ein cooles Geschäft, das gerade etwas pausieren muss. Und auch noch ein Markt, der sehr vielversprechend ist. Dann haben wir durchaus auch ein Auge auf den Wettbewerb, was Ground Transportation, Long Distance Mobility angeht, geworfen. Ja, also sagen wir mal hier so Carsharing, gibt es Flixcar, haben wir uns in Frankreich angeguckt, warum in Frankreich, ist ja wohl die meisten, die googeln, wo der größte Carsharing-Provider herkommt, weiß, warum wir das in Frankreich gerade testen. Und das sind so Themen, da gucken wir uns an, was geht. Wir gucken, wie wir die einzelnen Produkte weiterentwickeln. Wir haben mit Freudenberg zusammen haben wir gerade irgendwie so Brennstoffzellen-Forschungsprojekte rund um den Bus. Wir haben schon E-Busse getestet, da gucken wir mal, dass es weitergeht. Wir haben auch ein Auge drauf geworfen, wie sich sowas wie Hyperloop entwickeln kann, wobei wir da in Europa aufgrund der Regulatorik skeptisch sind. Ich bin fest davon überzeugt, man kann teilautonom, aber mit so Technologien wie virtuelle Realität vielleicht irgendwie sich sowas vorstellen wie Remote-Controlled Buses, ja, die halt, dann kann der Fahrer zu Hause sitzen, ja, total Corona-konform und kann die steuern wie ein RC-Car und auf den Autobahnen können sie schon autonom fahren. Das sind Sachen, die wir uns angucken. Was wir auf keinen Fall machen werden, ist, wir werden nicht Urban Mobility machen. Also Yet Another, Freenow, Uber etc. pp. Mit Partnerschaften sehr gerne, probieren wir viel aus, aber da wird es nichts Grünes geben, ist nicht unser Sweet Spot. Und was wir immer wieder bemühen am 1. April ist natürlich FlixAir. Aber solange das regulatorisch schwierig ist und solange das auch vor allem ökologisch ein Desaster ist, wird's keine grünen Flugzeuge geben. Ja, das ist so ein bisschen das Portfolio und der Ausblick. Ja.
Und dann vielleicht nochmal kurz gefragt, was Corona mit euch gemacht hat. Also wahrscheinlich ja irgendwie erstmal komplett das ziemlich zum Erliegen gebracht, das tägliche Geschäft.
Es ist Rollercoaster-mäßig oder vielleicht fast so ein bisschen wie im Schleudergang in der Waschmaschine, weil Corona ist eine große Scheiße. Ne? Alle Krankheiten, die wirklich Menschen leiden lassen oder sterben lassen, sind große Scheiße. Was aber mindestens genauso beschissen ist für ein Unternehmen in der Mobilitätsbranche, ist die Regulatorik. Nicht, weil ich sage, wir müssen nicht alles tun, um die Ausbildung zu verhindern, sondern weil das Problem ist, jedes Bundesland, jedes Land, jeder Kontinent, jede Stadt, also quasi wirklich jeder Politiker versucht im besten Willen, uns vor diesem Dreck zu beschützen, irgendwas dagegen zu unternehmen. Und dann ist es so ein Sammelsurium von Regulatorik und Maßnahmen, dass du quasi, also du kannst da kein sinnvolles Geschäft mehr machen. Weil A, wir uns dauernd anpassen müssen und B, weil vor allem die Kunden auch nicht wissen, hey, kann ich jetzt fahren, was darf ich, wie darf ich, wo darf ich. Also das ist wirklich, deswegen ist auch Rollercoaster, kommt es ein bisschen drauf an, ne? Das ist die klassische Wellenthematik. Und Schleudergang halt wirklich, weil in so Ländern wie der Türkei, da kriegst du halt dann über Nacht gesagt, hier am Wochenende ist jetzt wieder Ausgangssperre. Da musst du erstmal gucken, wie dein Angebot anpasst. Ja? Das ist so ein bisschen Schleudergang-mäßig. Also geil ist anders. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass wir eben so agil und anpassungsfähig sind, haben wir gezeigt, dass wir wahnsinnig schnell unsere Netzwerke runterfahren können, also quasi der veränderten Nachfrage anpassen können. Das heißt, wir haben es zumindest geschafft, die Kosten weitestgehend nach unten zu drücken. Und deswegen kommen wir da auch, ich glaube, mit einem blauen Auge durch. Also da gibt es andere Mobilitätsunternehmen, die haben wir genügend in der Zeitung lesen dürfen, die da echt noch stärker in der Bredouille sind. Aber ich muss schon sagen, das ist nach der initialen Gründungsphase wahrscheinlich die anstrengendste Phase, die ich erleben durfte bei Flix. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Ne? Also ich bin ja zuversichtlich, dass wir jetzt nochmal die Arschbacken zusammenkneifen und dass dann, so gut will, lass es irgendwie ein Therapeutikum oder ein Impfstoff sein, dass es zumindest, also es wird nicht über Nacht alles weg sein. Da werden wir noch ganz ordentlich nächstes Jahr mit zu knabbern haben. Aber vielleicht gibt es keine harte dritte Welle. Vielleicht ist es wirklich so, dass wenn es rauswärts geht, in Richtung Frühling, wir zumindest mit entsprechenden Maßnahmen, ne? Wir werden Abstand halten müssen, wir werden weiterhin Masken tragen müssen, wir werden einen hohen Hygienestandard anlegen müssen. Aber zumindest ist es dann so, dass wir halt nicht weggesperrt werden. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir sogar gestärkt da rausgehen können im Verhältnis, weil ein anderer Mobility- oder Touristik-Gründer, den alle kennen, Johannes von Get Your Guide, hat ganz am Anfang, als es losging, im März mal gesagt, in puncto Corona, Survival is a competitive advantage. Und das ist, sehen wir bei uns schon auch. Ne? Also die großen Player, die halt nicht anpassungsfähig sind, die wird es halt wahrscheinlich dahin raffen. Und das ist für uns da schon auch eine Chance, um, wir hatten es vorhin gesagt, vielleicht noch einige Menschen mehr mit grüner Mobilität zu beglücken. Mal gucken, ob auf Schienen oder auf Straßen.
Neben dem Punkt, wenn du dich richtig doll anstrengst, kannst du dem Ganzen noch irgendetwas Positives abgewinnen, dieser ganzen Situation aktuell?
Ich würde gerne und ich hoffe, dass, wenn du mich rückblickend fragst in 2 Jahren, ich das dann genau beantworten kann. Aktuell fällt es mir schwer. Ich hätte mir gewünscht, dass wir als Gesellschaft über Ländergrenzen hinweg stärker zusammenwachsen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Katalysator Digitalisierung nicht nur im Unternehmenskontext, wie wir es jetzt machen, wir machen ein bisschen Teams, Google Hangouts, Slack und ein bisschen Zoom und Remote Working from Home, Remote Office und so. Das ist ganz nett, aber das hatten wir eigentlich alles schon. Da gab es ein paar Hemmungen. Aber die großen Themen, digitale Bildung, digitale Infrastruktur, das Ganze, was E-Government angeht, ne? Also allein diese ganze Maßnahmen, Diskussion, Verordnung, Datenschutz, Corona-App, was ein Scheißdreck, dass wir es, also jetzt mal nur auf unser Land gemünzt, nicht hinkriegen, das einfach besser zu machen. Ich meine, ganz ehrlich, Als jetzt wieder die Ministerpräsidenten-Pressekonferenz war, vor Lockdown Light, gab es an dem Abend in den Tagesthemen, hat unser lieber Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen gesagt, hier, wir haben 11.000 Fälle und wir schaffen es nicht, 75% davon nachzuverfolgen. Wer Mathe kann, weiß, dass das bedeutet, wir schaffen es nicht, signifikant mehr Fälle nachzuverfolgen als im März. Da frage ich mich doch, was wir gemacht haben ein halbes Jahr lang. Und das ist mein aktuelles Sentiment. Das heißt, ja, haben wir mehr Flexibilität im Arbeitsumfeld? Fair enough. Aber ich hätte lieber gehabt, dass wir vielleicht nicht Gefahr laufen, eine Generation von nicht wettbewerbsfähigen Nachwuchs zu erzeugen, weil die ganze Zeit raus, rein, hier und da. Gibt ein Beispiel, hat mir ein guter Freund aus Hamburg erzählt. Ein sehr progressiver Direktor hat Teams eingeführt. Aber der Landesdatenschutzbeauftragte von Hamburg, der ja einer der strengsten ist, und ich stehe auf Datenschutz, aber man kann es auch überziehen, der hat gesagt, nee, Teams, ich meine, Microsoft kann nicht genau sagen, ob das auch Server außerhalb von Deutschland und Europa toucht. Und da geht es ja nicht um Recording, da geht es um Geografieunterricht, ne? Seriously? Wurde halt verboten. Dann schauen die Leute dumm in die Wäsche. Und sowas ärgert mich gerade so viel mehr, als dass ich echt Schwierigkeiten habe, im jetzigen zu sagen, oh, da gibt es auch was Positives. Ich hoffe aber, dass sich das ändern wird, wenn sich der Staub legt und wenn du mich in 2 Jahren nochmal fragst, dass ich da dann positiver antworten kann.
Gut. Ein Thema ist mir noch eingefallen, das passt jetzt von der Reihenfolge vielleicht nicht so gut hinter den Part, den wir gerade hatten. Und zwar diesen ganzen Recruiting-Bereich, da haben wir noch so gar nicht drüber gesprochen. Wie findet ihr gute Entwickler? Und wie ist da deine Rolle mit oder wie stellt ihr das sicher? Und seid ihr zufrieden?
ganz sicherstellen kann ich es nicht. Wir sind weitestgehend zufrieden, aber nicht 100%. Was wir gemacht haben über die Jahre ist auch da. Ne? Wir haben von Inhouse gesprochen, bei den Dingen, die einem am Herzen liegen, die irgendwie Core Value Propositions sind. Ne? Lass es mal irgendwie unser Yield Management System sein. Gleichermaßen sage ich ja, dass das Rekruten von Talent auch genauso wichtig ist. Das heißt, jetzt gerade im Tech-Bereich im Speziellen haben wir die letzten 3-4 Jahre ein Inhouse-Tech-Recruiting-Team aufgebaut. Wir haben natürlich schon immer Recruiter gehabt, aber die machen dediziert Tech-Recruiting. Ne? Die springen auch in der Szene rum. Und da ist dann auch die Brücke zu meiner Rolle. Ich bin da und stehe Rede und Antwort hauptsächlich. Also das sind dann auch immer die Hardcore-Techies, ne? Also auf der Reinvent oder so, da stehe nicht ich auf der Bühne, das interessiert keine Sau, würden alle weglaufen. Aber die interessiert es ja nicht nur, was macht ihr technologisch? Da gibt es dann irgendwie Tobi, unser VP Engineering, oder Lars, unser Domain Technology Officer für Foundation, sondern die interessiert es auch, ist die Arbeitsumgebung cool? Ja, der Typ, der da vielleicht beim Chef ist der ein Arschloch oder nicht? Ja, und das ist meine Rolle. Also ich bin so ein bisschen im positivsten Sinne der Rattenfänger von Hameln. Und das macht mir auch Spaß. Und wie gesagt, flankiert, was Nudging angeht, was Sourcing angeht, machen wir das intern mit einem Tech-Recruiter-Team. Und dann sind gerade die seniorigen Leute, die erzählen dann eben auch technologisch auf der Bühne, was wir gerade machen und wo wir stehen, um dann das möglichst holistisch zu machen. Aber ja, also 100% zufrieden bin ich nicht. Ich glaube aber, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss irgendwie hunderttausende Euro rausschmeißen, um mit irgendeiner Entwicklungsagentur zu arbeiten oder genauso viel Geld, um irgendeinen Menschenhändler zu beauftragen. Das nicht, also da fühle ich mich ganz wohl, aber könnte immer besser sein, das ist die Wahrheit, weil es ist einfach ein harter Wettbewerb da draußen. Und was man noch dazu sagen muss, ich versuche die besten Leute zu finden, nicht nur technisch, sondern vor allem auch, die zu uns passen. Und in vielen von den heißen Umfeldern, Berlin ist ein klassisches Beispiel, da muss man auch aufpassen, dass man keinen Söldner abgreift, der mal hier 3 Monate und jedes Mal irgendwie 20% Salary Increase. Ich zahle gerne, was sozusagen der Markt fordert und was die Rollen irgendwie aufrufen. Ich will ja gute Leistung haben, aber ich bin nicht bereit, da sozusagen so ein Jojo loszutreten und mitzugehen. Da muss man schon auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und deswegen ist dieses ganze Feld-Recruiting ein sehr interessantes und unterm Strich läuft. Aber also ist nicht so, dass ich vor Lachen komme und Schlaf komme. Das ist nicht der Fall. Das wird, glaube ich, auch nie der Fall sein, weil wenn wir nämlich nochmal um den Cycle zur letzten Frage und dann passt es nämlich ganz gut in die Storyline zu schließen, wenn wir aufgrund von mangelnder Beschulung einen Haufen Idioten züchten, dann wird der War für gute Entwickler nämlich nur noch härter statt weniger hart.
Ja, das mag sein. Jetzt ist mir gerade die Frage entfallen, die ich noch dazu im Anschluss
hatte. Dann springe ich rein.
Ja, mach das.
Und zwar nehmen wir mal an, ihr seid mit einem Entwickler nicht so zufrieden. Wie kommt dieses Feedback an denjenigen ran? Wie sieht eure Feedback-Kultur aus? Wo steht ihr da gerade aktuell und wo wollt ihr vielleicht hin?
Ich hatte ja gesagt, dass es ein Dreigestirn gibt, die so eine Domain leiten. Und auch innerhalb der Domains ist es so, dass wir getrennt haben schon länger fachliche und disziplinarische Führung. Und das Ganze wird von der Arbeitsweise flankiert durch Coaches. Das heißt, es gibt sogenannte People Manager oder People Engineering Manager bei uns, die hauptsächlich für A, die Entwicklung der Leute verantwortlich sind, die genau für diesen Feedback-Teil verantwortlich sind, die dafür verantwortlich sind, dass diese kleinen zellenartigen Fabriken einfach funktionieren, ne, von der Chemie im wahrsten Sinne des Wortes. Und die haben eben ein Set von Werkzeugen. Ne? Also wir arbeiten viel mit 360-Grad-Feedback, sowohl was Beförderungen angeht, aber auch zum Beispiel jeder Entwickler kann selbst irgendwie sozusagen so ein 360-Grad-Feedback lostreten und kann sagen, hey, sag mir mal, wie findet ihr mich? Und da geht es dann nicht nur innerhalb des Teams, sondern eben auch dann, was die Stakeholder angeht, ne? Also irgendwie ein Business-Counterpart oder was zum Beispiel auch den Chef angeht oder den Mitarbeiter. Und das ist ein Element. Ein zweites Element ist, dass wir, als wir das getrennt haben, disziplinarische und fachliche Führung, haben wir Karrierepfade entwickelt und flankiert mit Senioritäten. Und da hängen natürlich dann Anforderungen dran. Ne? Also was erwarte ich von einem normalen Entwickler, von einem Senior-Entwickler, von einem Principal-Entwickler? Und das gemischt gibt dann ein ganz gutes Bild. Und mit diesem Bild kann der People Manager dann entweder gewährleisten, dass man mit einem Kollegen den irgendwie mal aus dem Loch zieht, wenn es nicht so klappt. Oder dann auch so Beförderungen managt. Oder if shit hits the fan und man hat dann irgendwann mal einfach gegenläufige Interessen, dann auch so eine Unterhaltung führt, die zu einer Trennung führen kann.
Mir ist meine Frage wieder eingefallen. Und zwar hattest du eben gesagt, also dass ihr Leute dann auch beispielsweise auf Konferenzen schickt. Was mich da interessiert, ist das dann so aus eigener Motivation oder muss man die schon auch ein bisschen pushen, um solche Sachen dann zu machen?
Unterschiedlich. Also ich würde sagen, ein Drittel, 40%, also ein bisschen unter 50% tatsächlich eigene Motivation. Den Rest muss man, was heißt pushen, fragen oder so. Ne? Also die gehen ja häufig gerne auf Konferenzen, um sich reinzuziehen. Ne? Also geht man auf die I.O. und so und das ist auch okay, da haben sie quasi Training und Conference-Budget. Aber es ist ja häufig einfach wiederkehren, ne? Und dann ziehst du es immer wieder rein. Und da ist es dann schon so, dass, ob das ein Vorgesetzter ist, so ein People-Engineering-Manager oder ich selbst, dann sage ich halt, hey, ich meine, wir haben so cooles Zeug gemacht, warum lass doch einfach, stell dich doch einfach mal da vorne, ja, statt dich da reinzusetzen. Und dann, manche haben da nicht dran gedacht, andere sagen dann, ja, weißt du, habe ich irgendwie noch ein bisschen Berührungsängste, dann kann man, wenn die Bock drauf haben, mit denen auch arbeiten, dass das eigentlich gar nicht so wild ist, muss ich nur alle in rosa Schlüpfern vorstellen, wenn man da oben steht. Und genau, aber so ist es. Und deswegen würde ich sagen, ja, so ja, 40%, die machen das aus eigener Motivation und die anderen, die muss man mal natschen und so. Und manche, denen liegt es einfach nicht, dann ist auch cool. Und manche haben einfach gar nicht dran gedacht und sagen, oh ja, stimmt, tatsächlich, hätte ich vielleicht auch was Cooles zu erzählen.
Cool. Dann würde ich dich nochmal fragen, Daniel, gibt es noch irgendwas, wenn du jetzt so zurückblickst auf die Zeit bei Flixbus oder vielleicht auch noch weiter zurück und ja, unsere Hörerschaft ja hauptsächlich aus Entwicklern besteht, irgendeine große Sache, sei es ein Fehler oder irgendeine Erfahrung, die du gemacht hast, wo du so sagen würdest, hey, das kann ich euch mitgeben?
Also tatsächlich, gerade wenn es losgeht, ne, wenn man irgendwie mit der Idee spielt, sich selbstständig zu machen und irgendwie dann vom leeren Blatt Papier sitzt. Ich glaube, es ist zum einen nicht smart, am Anfang dann zu viel externe Hilfe reinzuholen, zu viel, ob das jetzt dann eine Agentur ist oder ob das einfach ein Framework zu viel ist, ne? Sondern ich glaube, es ist sehr zielführend, sehr einfach zu starten. Auch wenn man Gefahr läuft, dass dann wie wir irgendwann Monolith steht und musst du ja da wieder decomposen. Aber das ist okay, weil dann hast du mehr Kappa. Es ist nämlich nicht okay, wenn du in Schönheit stirbst und das beste Datenmodell der Welt hast. Ich glaube nämlich überhaupt, dass das gar nicht geht am Anfang. Weil wenn ich das am Anfang gemalt hätte, also nicht nur, dass ich, wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich der Allerbeste dazu, aber ich wusste viele Dinge gar nicht. Die Ansammlung von Anon und Anons ist so riesig, dass du dich tagelang zermartern kannst über architektonische Probleme. Du wirst es gar nicht lösen, weil du weißt es nicht, du kannst es nicht lösen. Also lass es sein und geh einfach mit dem Pareto-Prinzip. Und danach baust du es einfach um. So what? Das ist das Geile von Software gegenüber Hardware. It's not built to last forever. Mhm.
Absolut. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ich danke euch, war sehr, sehr cool.
Vielen Dank und an unsere Hörer eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Danke, ciao, ciao.
Vielen Dank. Macht's gut.